Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Tschocklich für Sie recherchiert.
Zu teuer, zu billig. Warum zahlen Passagiere auf ein und demselben Flug viele unterschiedliche Preise? Sind Flugpreise ein Zufall? Sind sie Willkür? Jedenfalls sind für viele Flugpreise ein Mysterium. Deshalb ist Flightcast heute den Flugpreisen auf der Spur. Aber nicht nur, wir fragen auch nach, welche Gebühren ein Flughafen verrechnet und warum. Dazu war ich am Flughafen Wien, zuerst in der Zentrale von Austrian Airlines und danach im Headquarter des Flughafen Wien. Bevor wir in die Vielfalt und manchmal auch Unergründlichkeit der Flugpreise und der Gebühren eintauchen, gilt mein Dank wieder all den vielen, die Flightcast hören und jenen, die uns ihren Spaß dabei, ihre Kritik oder ihre Anregungen auch mitteilen. Tun Sie das bitte auch weiter, die Mailadresse erfahren Sie am Ende dieser Episode. So, jetzt aber wollen wir das Mysterium Preise und Gebühren entschlüsseln. Wir starten bei Austrian Airlines im Revenue Management. Wir sind hier also in dem Zentrum von Austrian Airlines, wo die Preise gemacht werden. Und heute unterhalte ich mich mit zwei Experten zu diesem Thema. Zum einen Tobias Lindenberger. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und zu erklären, was Sie hier tun?
Ja, hallo, mein Name ist Tobias Lindenberger. Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Austrian Airlines und bin im Revenue Management und genauer im Capacity Steering. Sprich, für Einzelstrecken bin ich für die Auslastung der Flüge zuständig.
Und unser zweiter Gesprächspartner heute ist Florian Mader. Darf ich Sie auch bitten zu erklären, was Sie hier tun?
Super gerne. Also mein Name ist Florian Mader. Bin erst seit 2 Jahren bei Austrian Airlines, bin auch im Revenue Management tätig und bin hier zuständig fürs Pricing und kümmere mich ums Pricing aus unserem Home-Markt aus Österreich raus und schätze in diesem Prozess auch die Willingness to Pay von unseren Kunden ein.
Ja, dann möchte ich hier eigentlich mit einer ganz simplen Frage beginnen, nämlich was enthält ein Ticketpreis denn alles?
Der enthält mehrere Teile, einerseits grundsätzlich unseren Nettobetrag, dann die ganzen Steuern und Gebühren, die wir ausweisen und die wir auch zahlen müssen für den ganzen Flug. Und im Endeffekt ist das dann der Bruttopreis, den der Kunde sieht am Ende.
Aber mit dem Ticketpreis wird abgegolten die Kosten fürs Personal, die Kosten für die Administration, das Fluggerät etc.?
Grundsätzlich eigentlich ja.
Das heißt, der Flugpreis besteht aus der möglichen Abdeckung aller Ihrer Kosten plus Steuern, plus Gebühren, plus Ticketabgabe, die es schon gibt, aber die auch neu konzipiert wird?
Genau.
Bevor wir jetzt dann zu den eigentlichen Preisgestaltungsmöglichkeiten kommen, ein paar so grundsätzliche Fragen. Wo kaufen denn Passagiere ihr Ticket eigentlich? Im Reisebüro oder online oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Also ich habe kürzlich die Zahlen dazu nochmal angeschaut. Also es ist, dass wir inzwischen sogar knapp 40% aller Tickets auf unserer eigenen Homepage, also der austrian.com, verkaufen. Und der restliche Großteil ist auch online, also dann über große Anbieter, Ticketbörsen und eigentlich nur noch der kleinste Teil geht in Reisebüros, um dort seine Tickets zu kaufen.
Und wie viele Buchungen pro Tag gibt es so ungefähr?
Also es schwankt schon immer, also je nach Tag und auch Monat, aber so zwischen 30.000 bis 60.000 Buchungen haben wir eigentlich täglich.
Jetzt gibt es ja heute sehr viele Buchungsklassen. Im Gegensatz zu früher, wo es 2, vielleicht 3 gegeben hat, gibt es heute bei den meisten Airlines 24. Haben Sie auch 24 und wenn ja, warum so viele?
Wir haben auch 24 Buchungsklassen, das ist korrekt. Und der Grund ist einfach nur, wir haben ja mittlerweile mehr Compartments, wie es früher gegeben hat. Es gibt ja grundsätzlich eine Economy, eine Premium Economy, eine Business und eine First. Und einfach um verschiedene Preispunkte in den unterschiedlichen Buchungsklassen anbieten zu können, gibt es eigentlich die verschiedenen oder die Großzahl der Buchungsklassen.
Kann man als Faustregel eigentlich sagen, je preiswerter die Buchungsklasse, desto restriktiver auch die damit verbundenen Konditionen?
Finde nicht wirklich. kann sein, aber es muss nicht sein. Es gibt in allen Buchungsklassen unsere drei Brands, den Light, den Classic und den Flex-Tarif. Und der bestimmt eigentlich, wie streng die jeweilige Buchungsklasse oder der Tarif ist, der gekauft wird. Das heißt, selbst wenn ich einen Light-Tarif in einer höheren Buchungsklasse kaufe, hat der strenge Restriktionen. Im Gegensatz kann ich auch in der billigsten Kategorie einen Flex-Tarif kaufen, den ich somit kostenlos umbuchen kann.
Also mit anderen Worten, es kann auch passieren, dass ich für mein Ticket relativ viel bezahle und trotzdem für den Koffer extra bezahlen muss.
Kann sein, ja.
Lufthansa hat angeblich in ihrem Buchungssystem 3 Millionen verschiedene Preise. Wie viele verschiedene Preise hat Austrian Airlines im Buchungssystem?
Es ist schwer, genaue Zahl zu nennen. In dem Fall würde ich sagen, es ist ungefähr gleich viel. Es wird wahrscheinlich ein klein wenig weniger sein, weil wir auf international nicht alle Länder anfliegen, die eine Lufthansa anfliegt. Aber im Großteil sind alle Tarife bei uns preislich in der Lufthansa-Gruppe für alle der drei Carrier gefeilt. Das heißt, in dem Fall, es ist alles einmal für die AWA, einmal für die Lufthansa, einmal für die Swiss gemacht worden. Dadurch sind die Anzahl der Preise im System ungefähr gleich. Im Großen und Ganzen belauft sich es auf ungefähr die gleiche Summe dadurch.
Sie haben jetzt über den Daumen 120 Destinationen mit 80, 90 Flugzeugen. Warum gibt es so viele Preise im System?
Das hat mehrere Gründe. Wir wollen ja dem Kunden die Flexibilität geben und auch die Wahl geben, was will er denn überhaupt kaufen. Und das Bedürfnis der Kunden, der Menschen oder unserer Kunden draußen in der Welt ist ja grundsätzlich verschieden. Der eine Passagier möchte nur übers Wochenende hinfahren, dem reicht, wenn er den Rucksack hat, der will ja gar nicht den Koffer dabei haben zum Beispiel. Die einen legen Wert auf Flexibilität, wollen eben eine Umbuchung möglich haben oder eine Stornierung und solche Sachen oder den Rückflug verschieben können, dadurch einfach um mehr Produkte am Markt anbieten zu können, aber auch für den Kunden mehr bieten, gibt es einfach die vielen Preispunkte und die vielen unterschiedlichen Tarife, die im System sind.
Jetzt werden diese Preise ja permanent geändert. Wie oft am Tag ändern Sie die Preise?
Die Preise werden jetzt nicht von uns manuell händisch geändert, dass wir sitzen und sagen, jetzt machen wir teurer, sondern es ist einfach nur die Entwicklung aus Angebot und Nachfrage. Je nachdem, wie viele Buchungen am Tag reinkommen, werden dann Buchungsklassen einfach ausgebucht sein und dadurch die nächst höhere Buchungsklasse wieder angefangen werden zum Verkaufen. Und dadurch ändert sich auch der Preis, aber man kann nie sagen, es gibt so und so viele Preisänderungen am Tag. Das ist dynamisch und ändert sich einfach nur nach Angebot und Nachfrage.
Was simpel klingt, nämlich Angebot und Nachfrage, hat ja oft viele Ursachen. Also ein Beispiel, Champions League wird neu ausgelost, dann stellt man fest, der deutsche oder italienische Verein spielen jetzt an dem und dem Tag. Dann ist ganz klar, viele wollen zu diesem Termin, zu diesem Spiel hinfliegen. Das ist ein Grund, nehme ich jetzt einmal an, warum Preise nach oben verändert werden. Oder wenn man jetzt die ganze Thematik Coronavirus hat, dann fliegt vielleicht niemand mehr nach Rom, Mailand etc., dann sinken die Preise. Kann man das so simpel sagen?
Kann man eigentlich so simpel sagen. Es hängt halt immer davon ab, was ist zu dem Zeitpunkt oder was will der Kunde an dem gewissen Tag und was ist auch für Nachfrage, die wir einschätzen. Und in dem Fall, wenn Champions League Finale ist, haben wir definitiv den Grund oder den Fall, dass mehr Leute da wahrscheinlich aufgrund dieses Ereignisses hinwollen. Vielleicht ist es ein Champions League Spiel an einem Donnerstagabend wie an einem normalen Durchschnittsdonnerstagabend und das wird dann auch in solchen Fällen wiedergespiegelt.
Dann werden die Preise geändert. Werden die dann vom Computer geändert oder vom Mensch?
Es ist dann letztlich eine Kombination aus beiden. Also der Computer errechnet sich durch unseren Input eine neue Nachfrage und gibt damit dem Flug eine andere Wertigkeit und dadurch ändert sich dann letztlich das ganze Preisniveau.
In der unmittelbaren Folge ändert der Computer die Preise aufgrund der Eingaben, die der Mensch gemacht hat. Und wenn jetzt der Mensch draufkommt, da hat er etwas übersehen oder so wie das Coronavirus, das war nicht absehbar, dann wird der Computer praktisch neu gefüttert.
Genau, also auch einer negativen oder rückläufigen Nachfrage geht dann auch wieder der Analyst her und korrigiert quasi das System vom Computer nach unten.
Können wir das Ganze vielleicht an einem Beispiel festmachen? Wenn ich einen Flug von Austrian Airlines von Wien nach New York hernehme und ein Flugzeug dazu mit rund 300 Sitzen. Wenn dieser Flug quasi ins System kommt, wie werden die Sitze preislich aufgeteilt oder eingeteilt?
Also das hängt natürlich ganz viel davon ab, welchen Flug wir uns da anschauen, also zu wann der Abflug ist. Ist es ein Montag, ist es ein Dienstag, also oder auch ist es High Season, Low Season? Danach richtet sich sehr stark natürlich die generelle Nachfrage. Und dann ist es natürlich so, dass zu Beginn gibt es immer die billigen Tickets. jemand, der früh bucht, wird das günstigste Ticket bekommen haben und jemand, der dann wirklich einen Tag vorher dann noch entscheidet, okay, muss jetzt unbedingt nach New York, der wird vermutlich auch das teuerste Ticket gezahlt haben.
Auch dann, wenn das Flugzeug zum Beispiel halb leer ist zu dem Zeitpunkt?
Kann in dem Fall auch sein. Die Dynamik können wir nie vorhersehen. Es kann sein, dass sich der Flug plötzlich 200 Tage vorher extrem rasant anfängt zu füllen. Kann aber auch sein, dass er sich plötzlich halt viel weniger füllt, wie wir geglaubt haben. Aber grundsätzlich gilt unsere Meinung, dass wenn jemand halt 5 Tage vorher also draufkommt oder nach New York muss, dann hat er eine andere Zahlungsbereitschaft wie jemand, der seinen Urlaub nach New York wahrscheinlich 8 Monate oder 3/4 Jahr im Voraus bucht. Deswegen kann trotzdem sein, dass man kurz vor Abflug dadurch mehr bezahlt.
Grundsätzlich wird, je nachdem, wie Sie gemeint haben, Hochsaison oder Nebensaison oder Wochentag oder Feiertag oder Sonntag, wird ein Flug einmal in diese 24 Buchungsklassen vom Beginn weg unterteilt. Stimmt das so?
Ja, das ist momentan noch so richtig. Es kann aber trotzdem sein, dass wenn ein Flug sehr stark nachgefragt ist, eigentlich dann trotzdem vielleicht die billigste Buchungsklasse nicht verfügbar ist. Und zusätzlich möchten wir letztlich noch weitere Preispunkte anbieten. Also wir wollen sowieso eigentlich dazu hinkommen, weg von den Buchungsklassen, um letztlich jeden Preispunkt dem Passagier anbieten zu können. Weil es mag ja sein, dass jetzt gerade kostet das Ticket 450 Euro und der nächste Preispunkt ist 480 Euro. Aber ich habe vielleicht jemand dazwischen, der würde 470 Euro zahlen und wenn dann mein Preispunkt auf die 480 Euro springt, dann verliere ich diesen Kunden. Unser Ideal ist natürlich, dass wir ein volles Flugzeug bekommen, wo jeder eigentlich damit zufrieden ist mit dem, was er bezahlt hat. Jeder hat ja eine andere Schmerzgrenze für ihn, was er noch denkt, dass es ein richtiger Preis ist. Und eigentlich wollen wir letztlich für jeden den richtigen Preis anbieten können. Und deswegen wollen alle Airlines eigentlich auch dazu hinkommen, dass sie wirklich jeden Preispunkt anbieten können.
Und natürlich auch für Sie als Fluglinie den richtigen Preis zu erzielen, oder?
Genau, weil am Ende muss man auch sagen, dass wir dadurch mehr Potenzial haben zu verkaufen, ja.
Also jetzt haben wir diesen Flug nach New York eingeteilt in 24 Buchungsklassen. Jetzt ist das im System, der Computer ist gefüttert und trotzdem ändern sich hier die Preise. Wovon ist das abhängig?
Das System orientiert sich natürlich sehr stark an seiner Historie und es rechnet im Laufe, also in einem Jahr, wie der Flug im System ist, natürlich immer mit Buchungseingängen, Streichungen und so weiter. Und anhand dessen korrigiert sich das System nach oben oder unten. Und dann kommen natürlich noch zusätzlich die Inputs der Analysten, die auch nochmal eine Änderung hervorrufen können.
Was sind diese Inputs der Analysten?
Geändertes Buchungsverhalten, äußere Faktoren, die so nicht vorhergesehen waren. Das kann wirklich alles Mögliche sein.
Wenn wir jetzt das Coronavirus als Beispiel nehmen, was sagen die Analysten da? Was raten die?
Ja, also letztlich, wir können auch nur Mutmaßungen treffen, dass wahrscheinlich viel, viel weniger jetzt bereit sind zu fliegen. Und entsprechend werden wir natürlich letztlich die Nachfrage nach unten anpassen, was natürlich zur Folge hat, dass sich dann dadurch eventuell wieder mehrere Buchungsklassen öffnen, die vielleicht vorher schon zu waren.
Das ist dieses ewige Auf und Ab und Spiel mit den Preisen, oder?
Genau, aber da muss man auch wieder sagen, idealerweise ist es natürlich schon so, dass es eigentlich nur teurer wird. Und ich gebe meinen Freunden auch immer mit, kauft so früh wie möglich, weil dann ist es am wahrscheinlichsten, dass ihr den billigsten Preis gezahlt habt.
Aber das heißt, das Spiel Angebot und Nachfrage, wie wir es ja am Anfang schon besprochen haben, ist eigentlich ein laufendes und quasi stündliches. Und Sie sind praktisch hier, um alle diese Eventualitäten, die der Computer ja nicht abschätzen kann, ihm mitzuteilen, im Sinne von, da musst du jetzt reagieren.
Genau, das sind ja eher eigentlich jetzt gerade Maßnahmen, die kurzfristig greifen, aber natürlich langfristig haben wir die viel größeren Hebel. Wir schauen natürlich, dass die Preisstruktur passt, dass unsere Settings richtig sind, dass der Flug mit der richtigen Nachfrage ins System kommt und wir dann eigentlich möglichst wenig Eingriffe am Ende noch wirklich in den eigentlichen Flug machen müssen.
Wo sind denn preislich gesehen jetzt die Schmerzgrenzen? Wie tief können Sie denn gehen oder wie hoch müssen Sie gehen?
Die Schmerzgrenzen, vor allem beim Kunden, sind individuell. Die können wir nicht wissen, die können wir versuchen herauszufinden, indem wir verschiedene Produkte anbieten und einfach danach analysieren, welche Produkte wurden wann und wie gekauft, in welcher Häufigkeit. Es gibt jedes Jahr Destinationen, die sind mehr im Trend als andere. Es gibt Destinationen einfach, da ist mehr Geschäftsnachfrage, manche da ist mehr Wochenendreisennachfrage, mehr touristische Nachfrage. Das ist extrem schwer zum Einschätzen eigentlich aus der Perspektive.
Früher war doch das Bild, der Geschäftsreisende ist bereit, viel zu zahlen und der Tourist will eigentlich weniger zahlen. Hat sich dieses Bild nicht völlig verändert?
Teilweise auf alle Fälle. Es gibt natürlich auch Touristen, denen es wichtig ist wahrscheinlich, dass das Wetter gut ist, die auch gerne dann mehr für einen Wochenendtrip ausgeben, wenn dafür alles andere rundherum gut ist. Andererseits gibt es auch Firmen, die mittlerweile schauen, fliege ich mit einem One-Way dorthin und fliege ich mit einem One-Way von dort woanders weiter und kann ich günstiger was anderes kombinieren. Die Fälle wird es immer geben, aber grundsätzlich sind natürlich Freizeittouristen preissensibler, wie es Geschäftskunden sind.
Wir haben von den Preisen geredet, wie weit sie hinauf oder hinunter gehen können. Jetzt gibt es in der EU ja das Verbot der Preisdiskriminierung. Was bedeutet das konkret?
In unserem Fall bedeutet es einfach, dass wir niemanden den gleichen Flug zu unterschiedlichen Preisen anbieten dürfen. Wir dürfen nicht sagen, unser Flug um, sag mal, Hausnummer 7 in der Früh nach Berlin am Montagmorgen kostet für jemanden, der in Österreich bucht, Hausnummer 200 Euro und für jemanden, der jetzt aber aus der Slowakei bucht, verlangen wir 250 Euro. Solche Sachen dürfen wir nicht machen und solche Sachen werden auch nicht gemacht. Es ist bei uns ganz egal, wo auf der Welt, zu welchen Uhrzeit man sitzt und den Flug von Wien nach Berlin um 7 in der Früh bucht, der kostet für jeden auf der ganzen Welt, egal von wo er bucht, ob das über sein Handy ist, über sein Laptop, sein Apple, sein Mac, was auch immer, kostet immer gleich viel und das ist für alle weltweit gleich.
Jetzt haben wir also das Flugzeug nach New York mit seinen 300 Sitzen hoffentlich gefüllt. Faktum ist aber, dass da drinnen Passagiere sitzen, die vielleicht im Extremfall sogar alle andere Preise für denselben Sitz und denselben Flug bezahlt haben. Kann das so passieren?
Also ich gehe davon aus, dass schon einige den gleichen Preis gezahlt haben, aber letztlich hängt es natürlich dann wieder viel davon ab, wann wurde das Ticket gebucht und wollte ich vorab meinen Sitzplatz schon auswählen, wollte ich Gepäck dabei haben und diese ganzen Faktoren. Also bei 300 Sitzen ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass jeder einzelne davon einen unterschiedlichen Preis hat. Aber theoretisch ist es auch möglich, dass jeder wirklich auch einen unterschiedlichen Preis gezahlt hat, ja.
Kann man so salopp sagen, die Schnäppchenjäger lassen sich von den Passagieren mit den teuren Tickets subventionieren?
Letztlich ist es der Wettbewerb, der die Preise festlegt. Diese Schnäppchen-Tickets sind nichts anderes, als im Wettbewerb zu bestehen. Weil wenn wir diese billigen Tickets nicht hätten, dann hätten wir auch keine Möglichkeit, unsere Flugzeuge zu füllen, um am Ende dann auch möglichst nach oben zu steuern. Dementsprechend würde ich dieser Aussage eigentlich nicht zustimmen.
Das heißt, Sie müssen günstige Tarife anbieten, zumindest in einer begrenzten Zahl, weil ohne diese Angebote niemand zu Ihnen schauen würde, um auch mit Ihnen zu fliegen.
Ja, wenn man jetzt auf irgendwelche Suchmaschinen geht, Flugsuchmaschinen, wenn ich da nicht auf der ersten Seite auftauche, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit minimal, dass ich überhaupt gebucht werde. Und daher brauche ich eigentlich allein deswegen schon einen günstigen Preispunkt, damit ich überhaupt in die Erwägung gezogen werde, von Passagieren gebucht zu werden.
Böse Zungen würden sagen, das sind Lockangebote, oder?
Ja, was heißt da wieder Lockangebote? Letztlich ist es der harte Wettbewerb, in dem wir stehen und dem müssen wir uns stellen.
Ein Lockangebot ist ja eigentlich was, was jemanden in die Irre führt und es führt ja in diesem Sinne ja niemanden in die Irre. Wie jeder von uns weiß, die Preise sind grundsätzlich nieder momentan zum Fliegen und es ist einfach die Konkurrenz in Europa ist riesengroß und auch in Amerika. Jeder möchte halt seinen Teil vom Kuchen am Markt haben und muss halt schauen, wie billig kann er anbieten und dass man am Markt wettbewerbstechnisch preislich kompetitiv aufgestellt ist.
Um online den richtigen Preis, das richtige Schnäppchen anbieten zu können, müssen Sie wahrscheinlich alle Konkurrenten laufend beobachten, ob die sich jetzt verändern, ob die Schnäppchen anbieten, sonstige günstige Aktionen haben.
Ja, das ist Teil meines täglichen Jobs. Auf meinem Streckenportfolio schauen wir täglich an, was macht der Rest der Konkurrenz, wie fliegen die, wie ist deren Produkt, was haben die für Umstiegszeit, wie sind die preislich aufgestellt, wie oft fliegen die und wie entwickeln die sich. Oder sind die da viel teurer wie wir oder sind wir irgendwann viel teurer wie sie? Und einfach die Dynamik am Markt, die muss man immer genau im Blick haben, dass man halt preislich dann nicht am Markt vorbei ist.
Wenn Sie jetzt feststellen, Sie sind teurer als andere, aber gleichzeitig feststellen, Ihr Flugzeug verkauft sich gut, gibt es aber keinen Grund, den Preis zu senken, oder?
Es hängt natürlich von vielen Faktoren ab, die dafür entscheiden. Ist immer die Frage natürlich, wie groß ist der Marktanteil der Konkurrenz und ist es ein relevanter Mitbewerber für mich Und dann hängt es immer vom Preisunterschied ab und von unserer Situation. Die Konkurrenz sieht ja nicht, wie gut sind unsere Flieger schon gefüllt oder wie hoch sind unsere Erwartungen und wie sind unsere historischen Daten, wie hat sich's in den letzten Jahren zu diesen Terminen immer verhalten. Ich kann oft guten Gewissens 200 Euro teurer sein wie die Konkurrenz in solchen Fällen, weil es spielt dann oft in diesem Fall dann keine Rolle.
Auch hier in Ihrem Geschäft sind Daten ein extrem wertvolles und wichtiges Gut.
Es wird immer noch datengetriebener und wir kriegen sie mittlerweile auch extrem gut aufbereitet und können da sehr gut mit den Daten analysieren. Daten analysieren ist auch Teil meines täglichen Jobs oder unser aller täglicher Job mittlerweile.
Wenn ich von meinem Gerät aus 10-mal innerhalb von 10 Tagen einen bestimmten Flug suche, aber mich halt nicht entscheiden kann, ist das Datum jetzt richtig oder passt mir der Preis schon etc., dann heißt es, dass der Preis laufend steigt, weil der Algorithmus oder die Daten merken, ich interessiere mich jetzt schon zum 7., 8. oder 10. Mal für denselben Flug, zum selben Datum, also muss ich interessiert sein, also steigt der Preis. Stimmt das so?
Wie vorher schon erwähnt, auf unserer.com ist es definitiv nicht der Fall. Also wir machen sowas nicht. Sie können gern den Flug 10-mal suchen, der wird nicht teurer. Außer in dem Fall, dass wahrscheinlich so viele Leute in der Zeit, während sie die 10 Tage lang überlegt haben, den Flug gebucht haben, dass die eine Buchungsklasse zugeht.
Also er wird nicht teurer, weil ich so oft suche, sondern weil sich die Preise insgesamt so oft ändern.
Ja, genau. Es gibt natürlich diese ganzen Online-Reisebüros und diese Online-Flugbuchungsseiten und Portale. Da hört man öfter, dass es der Fall ist, da wird es auch so sein, aber das wird wahrscheinlich einfach Teil deren Geschäftsmodell sein.
Ein anderes Beispiel, das auch immer wieder erzählt und gelesen wird, ist, wer online einen Flug für 2 Passagiere bucht, zahlt mehr, als wenn er 2-mal ein einzelnes Ticket bezahlt. Warum sollte das eigentlich so sein?
Das würde mich jetzt auch interessieren, wenn ich ehrlich bin, das höre ich zum ersten Mal. Und das, also in unserer Welt, der ganzen Lufthansa-Gruppe, beziehungsweise auch bei der AUA, dieser Fall, der stimmt einfach so wirklich nicht. Gibt's nicht.
Etwas, was Ihnen vielleicht mehr bekannt ist, wenn Sie einen Flug suchen von A nach B, gibt es ja online sehr, sehr viele Angebote. Und interessanterweise, wenn Sie von Wien nach Paris über Warschau, manchmal über Rom oder manchmal sogar über Madrid fliegen, ist das deutlich billiger, als wenn Sie Wien-Paris direkt fliegen. Das ist doch ebenso unverständlich wie eigentlich unsinnig, oder?
Ich würde weder unverständlich noch unsinnig sagen. Angebot und Nachfrage, der Markt diktiert das Verhalten auch bis zu einer gewissen Art und Weise. Der Direktflug ist grundsätzlich einfach die attraktivste Option von Wien nach Paris in dem Fall. Und wenn sich Direktflüge natürlich schnell füllen anfangen, gibt es für Kunden, die natürlich eine größere Preissensibilität haben, immer noch die Möglichkeit umzusteigen. Es kann ja sein, dass der Flug einfach nur von Wien nach Paris gut nachgefragt ist, aber es kann trotzdem gut der Fall sein, dass aus Frankfurt raus 3 Flüge mehr nach Paris gehen und in der Summe einfach dadurch, die alle noch weniger gut gefüllt oder weniger stark nachgefragt sind wie der Direktflug aus Wien raus. Und dadurch kann es locker der Fall sein, dass der Umsteigeflug über Frankfurt in dem Fall dann günstiger noch für den Kunden ist, wenn er halt dafür den Anumstieg, die Extrazeit über Frankfurt in dem Fall in Kauf nimmt.
Wenn ich jetzt die Seiten der Airlines mir anschaue, die Buchungsseiten der Airlines mir anschaue und dann auf Buchungsplattformen welcher Art immer gehe, stellt man oft fest, dass ich dort ganz günstige Tickets bekomme, die auf der Homepage der jeweiligen Airline überhaupt nie so zu finden sind. Warum ist das eigentlich so und ist es nicht gescheit aus der Sicht der Airline, diese Schnäppchen auch auf der eigenen Homepage zu haben?
Unsere ganzen Tarife und alle Preise sind in einem weltweiten globalen Buchungssystem hinterlegt und auch die ganzen Online-Seiten greifen dann auf das Buchungssystem zu und können das dann und dann vielleicht dort abbuchen. Die stehen ja unter einem harten Wettbewerb, weil was ist jetzt deren Vorteil, wenn die bei denen buchen, anstatt bei der Airline buchen? Eigentlich keiner wahrscheinlich. Dadurch müssen die irgendwie was finden, dass natürlich das Attraktive ist, dass die Leute bei denen anstatt bei uns buchen, weil sie halt auch was von dem Geschäft abhaben wollen. Entweder sie incentivieren einfach gewisse Flüge, dass sie halt einen Discount dann nochmal selber draufgeben, den sie bezahlen. Andererseits ist es extrem oft der Fall, dass die aus Tarifen mit Gepäck sich händisch das Gepäck rausrechnen, wo bei uns auf der Homepage das Gepäck inkludiert ist, rechnen die sich händisch raus, verkaufen den dann somit billiger ohne Gepäck und dann steht immer nur unten im Kleingedruckten, das Gepäck kann später nach Erfolg der abgeschlossenen Buchung hinzugefügt werden. Und das kostet dann aber dann das Doppelte und teilweise viel mehr, wie es ursprünglich gekostet hätte, wenn man mit uns den normalen Gepäcktarif kauft hätte. Der Preis entscheidet oft, warum viele dann dort kaufen.
Aber sind diese sogenannten Zusatzleistungen nicht auch etwas, worauf Sie schauen?
Also im Endeffekt richten wir uns da auch wieder nach dem Wettbewerb und wir haben ja zumindest schon mal die Unterteilung immer mit Light, Classic und Flex. Und im Light ist ja zum Beispiel nur Handgepäck dabei und ich kann meinen Koffer zum Beispiel nicht aufgeben, mein Gepäckstück. Da vergleichen wir uns natürlich mit dem, was am Markt da ist. Und letztlich, ja, richtet sich danach dann auch der Preis.
Jetzt haben wir sehr viele dieser Fälle durchgespielt. Bleibt unterm Strich eigentlich stehen, dass das Schlimmste, was Ihnen als Revenue Manager passieren kann, leere Sitze sind?
Jein, würde ich jetzt sagen. Also die Idealwelt würde natürlich vorsehen, dass jeder Flug immer voll ist, aber realistisch ist es natürlich auch nicht. Und unser Geschäftsmodell ist natürlich schon so aufgebaut, dass wir keine Auslastung von größer 90% brauchen, um erfolgreich zu sein. Also diese ganzen Low-Cost-Airlines, die müssen ja wirklich mehr als 90% Auslastung haben, damit sie dann durch das zusätzliche Geschäft, das sie haben, ihre Kosten decken können. Und bei uns ist das dann nicht der Fall.
Aber das Ziel müsste doch auch sein, 100% Auslastung.
Das würde dann auch eine Nachfrage stimulieren, die eigentlich nicht gesund ist, weil wenn ich im Winter an einem Dienstag von Berlin nach Wien ein Ticket für 20 Euro anbieten muss, damit der Flug voll wird, dann ist das auch nicht nachhaltig. Also das ist nicht in unserem Interesse.
Flieger füllen mit billigen Preisen kann man schnell, aber dass halt der Flieger sich A rendiert und finanziell lohnt, auf unserer Seite ist halt das andere Thema. 100% Sitzleitefaktor ist was, auf das wir in dem Fall jetzt nicht schauen.
Gibt es sowas wie ein Wunschszenario? Würden Sie gerne was anderes noch berücksichtigen, was Sie aber nicht berücksichtigen können? Gibt es etwas, wo Sie in Ihrer täglichen Arbeit hier sitzen und sich denken, das müsste wirklich geändert werden?
Im Endeffekt ist letztlich nicht genug Zeit, um in dem Ausmaß, glaube ich, die einzelnen Flüge anzuschauen, wie es optimal wäre. Weil jeder Flug ist dann doch ein bisschen anders, aber wir behandeln dann doch den Großteil, weil es einfach so viele Flüge am Tag sind, sehr ähnlich. Und um wirklich das optimale Ergebnis zu erzielen, bräuchten wir eigentlich viel mehr Zeit pro Flug.
Gibt es einen Tipp von Ihnen, auch wenn das ja fast gegen Ihr Geschäft ist, wie, wann und wo man buchen soll?
Ich habe es vorher eh schon mal angemerkt, je früher, desto besser. Es kommt relativ selten vor, dass ein Flug nochmal billiger wird. Deswegen ist es wirklich, je früher man bucht, desto billiger ist es am Ende.
Dem kann ich nur zustimmen und zusätzlich würde ich empfehlen, wenn möglich immer auf unserer.com zu buchen, anstatt auf den ganzen Online-Reisebüro oder Flugsuchmaschinenanbietern. Einfach aus dem Grund, weil, was viele Kunden vergessen, wenn sie auf der Austrian.com oder Lufthansa.com direkt buchen, wird der Vertrag direkt mit der Person mit uns abgeschlossen. Wenn sie aber zum Beispiel über Online-Anbietern bucht, dann schließt der Online-Anbieter mit uns im Namen des Passagiers den Vertrag ab. Und wenn dann Verspätungen sind, wenn der Flug ausfällt oder wenn sonstige Sachen sind, ist unser Vertragspartner in der Buchung dieses Online-Reisebüro und nicht die Person. Und es liegt dann eben in der Verantwortung des Online-Reisebüros, diesen Vertragspartner zu kontaktieren.
Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich einmal für dieses Gespräch über Preise, mit Preisen, mit Algorithmen, mit Computer und auch dem Mensch dahinter. Und ich gehe jetzt quasi ein Haus weiter zum Flughafen Wien, um dort über das Thema Flughafen und Gebühren zu sprechen. Schauplatzwechsel. Wir sind jetzt im Hauptquartier des Flughafens Wien. Und unser Gesprächspartner hier ist Nico Kretzmacher, der uns ein bisschen was darüber erzählen wird, welche Gebühren hat denn ein Flughafen, warum hat er denn Gebühren und wer zahlt dann eigentlich wofür. Herr Kretzmacher, danke, dass Sie Zeit haben. Können Sie vielleicht kurz erklären, was Sie beim Thema Gebühren beim Flughafen tun?
Ja, herzlichen Dank. Ja, ich leite den Geschäftsbereich Operations und bin verantwortlich für die gesamte Aviation-Infrastruktur am Flughafen Wien, darunter natürlich auch die Gebühren und die gesamte, das Business Development am Flughafen Wien, weil wir müssen unsere Infrastruktur ja auch finanzieren.
Welche Arten von Gebühren gibt es denn bei einem Flughafen? Können Sie das vielleicht ein bisschen näher erläutern und auch erzählen, was es überhaupt für Gebühren in Summe gibt?
Es gibt zwei Arten von Gebühren, zwei Gebührengruppen. Das eine ist, so wie Sie schon gesagt haben, die mit der Begehung des Flugzeuges zusammenhängen. Das sind eben die flugzeugbezogenen Gebühren und dann gibt es die passagierbezogenen Gebühren, die nur dann anfallen, wenn ein Passagier tatsächlich fliegt.
Das heißt, es zahlt bei Ihnen ein Flugzeug, wenn es kommt und es wird für jeden Passagier bezahlt, der hier ankommt oder wegfliegt.
Genau, also es gibt die Landegebühr, das zahlt das Flugzeug beim Landen für die Benutzung der Startbahn und für die Benutzung der Vorfeldpositionen und des Andockens bei einem Terminal eine Landegebühr und dann gibt es die Sicherheitsgebühr für die Sicherheitskontrolle und mit der Passagiergebühr werden eben die Terminals und werden alle Flächen finanziert, die der Passagier braucht, um zu seinem Gate zu kommen.
Wir haben eine Landegebühr, eine Startgebühr, eine Sicherheitsgebühr und eine Parkgebühr.
Es gibt keine Startgebühr, es gibt nur eine Landegebühr. Das ist auf den meisten Flughäfen so. Das ist, nachdem man weiß, dass jedes Flugzeug, das einmal landet, auch wieder starten wird, hoffentlich, wird eben nur einmal verrechnet und das ist die Landegebühr. Und dann haben wir eine Passagiergebühr und die Sicherheitsgebühr. Die Parkgebühr, wie Sie angesprochen haben, fällt nur an, wenn ein Flugzeug besonders lang hier steht für eine normale Operation am Flughafen Wien. Das heißt, bis zu 4 Stunden ist das in der Landegebühr beinhaltet.
Bei den Passagieren wird da unterschieden zwischen Transferpassagieren und solchen, die in Wien bleiben?
Ja, es gibt für Transferpassagiere ein eigenes Transferincentive. Das heißt, Transferpassagiere zahlen ein geringeres Entgelt.
Sind diese Gebühren eigentlich von Ihnen festgesetzt, im Sinne von, Sie sagen, wir haben die Kosten X und die wollen wir jetzt im Rahmen der Gebühren über das Jahr weiter verrechnen, oder spricht da die Behörde ein Wort mit?
Also wir haben im Flughafen ein kostenbasiertes Entgeltesystem, das auch von der Behörde geprüft wird, wo es auch ein eigenes Gesetz gibt, wie wir Gebühren festsetzen dürfen.
Gibt es ein Beispiel, das Sie nennen können, was Sie jetzt zum Beispiel verlangen? Es kommt ein Flugzeug aus Rom. Was heißt das jetzt konkret?
Wenn man ein sehr häufiges Flugzeug am Flughafen Wien nimmt, nämlich den Airbus A321, der rund 200 Passagiere fassen kann, der zahlt eine Landegebühr von etwas über 900 Euro und die Passagiere darauf zahlen dann eine Passagiergebühr, die in Summe für diese Passagiere rund 5000 Euro ausmacht. Das heißt, ein Flug von so einer Destination und wieder weg kostet rund 6000 Euro für die Airline.
Und im Idealfall dividiert durch 200 Passagiere.
Genau, genau.
Und diese Gebühren, die Sie eben genannt hat, sind in der Regel im Flugpreis inkludiert. Sprich, der Passagier zahlt ja eigentlich alles, oder?
Ja, wir haben All-Inclusive-Preise bei den Tickets. Das heißt, alle Flughafengebühren, alle Kosten der Airline, alles, was sozusagen zu einem Flug dazugehört, sind in diesem Ticketpreis inkludiert.
Jetzt ist immer wieder die Rede davon, dass es sogenannte Incentives, also ich sage jetzt einmal salopp übersetzt, besondere Vergünstigungen gibt. Gibt es die tatsächlich und wenn ja, welche Art von Incentives gibt es?
Also wenn eine Airline eine neue Destination beginnt zu fliegen, dann hat sie natürlich einen sehr hohen Aufwand, auch diese neue Destination zu bewerben und auch allen potenziellen Kunden und Passagieren klarzumachen, dass es jetzt von Wien aus eine neue Destination gibt. Für diese Startphase, und das ist international in Europa sehr üblich bei Flughäfen, gibt es oft eine Unterstützung, sogenannte Destinationsincentives, wo man auf eine beschränkte Zeit, meistens maximal 3 Jahre, auch eine Reduktion der Entgelte vereinbart. Da gibt es auch ein publiziertes Incentive-Schema, das kann man bei uns auch nachlesen, wo jede Airline auch gleichberechtigt darauf einen Anspruch hat, um hier keine Wettbewerbsverzerrungen zu verursachen, wo besonders der Start zu einer neuen Strecke unterstützt wird.
Wenn wir also eine neue Fluglinie in Wien haben, kann man davon ausgehen, dass die, weil sie eben neu ist, etwas weniger bezahlt als die, die schon immer da waren.
Es muss nicht nur eine neue Fluglinie sein, es muss auch eine neue Destination sein. Worauf wir natürlich sehr achten, ist, dass Destinationen, die nicht schon aus Wien bedient werden, nicht mit einer neuen Airline, die jetzt hier zusätzlich kommt, gefördert werden, weil das ja keine Gleichbehandlung gegenüber der Airline wäre, die diese Destination schon fliegt. Das heißt, es geht tatsächlich um eine neue Destination für den Flughafen Wien.
Wie stellen Sie sicher, dass es hier eben keine Bevorzugung gibt?
Das Wichtigste ist Transparenz. Es gibt am Flughafen einen Nutzerausschuss, es gibt eine Tarifordnung und es gibt auch ein Incentive-Modell, das am Flughafen publiziert ist, das jeder nachlesen kann und wo ganz klar dieser Grundsatz der Gleichbehandlung der Airlines festgeschrieben ist und wo wir auch versuchen, möglichst transparent zu sein, in wer Anspruch auf diese Incentives hat, auf diese Wachstumsincentives.
Sind diese Gebührensysteme eigentlich in Europa überall gleich? Oder zumindest ähnlich?
Es gibt einen Rahmen, den die Europäische Union vorgibt. National gibt es natürlich leichte Unterschiede, aber im Wesentlichen kann man sagen, dass es bei jedem Flughafen eine Landegebühr gibt, eine Passagiergebühr und eine Sicherheitsgebühr. Wichtig ist da, schon einmal klar darauf hinzuweisen, dass wir für die gesamte Finanzierung und Infrastruktur selber verantwortlich sind. Das heißt, die Flughäfen brauchen diesen Entgelterahmen auch, um ihre Infrastruktur zu finanzieren. Wir bekommen kein Steuergeld für unsere Infrastruktur, für unsere Landebahnen, für unsere Terminal.
Jetzt wird immer wieder diskutiert, ist Wien ein teurer oder ein günstiger Flughafen? Sie selber sagen, sie sind günstig, andere sagen, sie sind teuer. Was stimmt jetzt?
Günstig, teuer, das ist immer relativ. Wir sind natürlich in Mitteleuropa in einem sehr wohlhabenden Land. Wir sind kein Low-Cost-Flughafen, was unsere Entgelte betrifft. Wir zählen aber sicher auch nicht zu den teuersten in Europa.
Glauben Sie, dass diese Art von Gebührenschema gleich bleiben wird, auch auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Oder gibt es da etwas, was sich ändern muss oder wird?
Was auf jeden Fall zunimmt und wo wir auch ganz, ganz starke Überlegungen anstellen, ist zum Thema Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit. Also wie können unsere Gebührenmodelle den Airlines einen Anreiz bieten, möglichst umweltfreundliche Flugzeuge auch einzusetzen hier am Flughafen Wien. Also wir werden noch dieses Jahr auch unsere Lärmgebühren so adaptieren, dass es hier zu noch mehr Lenkungseffekten kommt.
Sie nehmen da ein Beispiel an der Lkw-Maut, die ja ganz klar sagt, sauberere Lkw sind günstiger und schmutzigere sind teurer.
Genau, das Lärmgebührenmodell ist eines, das über alle Airlines für uns keine Zusatzeinnahme produziert, aber wo jene penalisiert werden, die mit sehr lauten Flugzeugen fliegen und jene belohnt werden, die mit sehr leisen fliegen. Und das soll den erwünschten Lenkungseffekt haben und hier werden wir die Spreizung noch deutlich erhöhen. Das heißt, die Differenz zwischen dem lautesten und dem leisesten Flugzeug, diese Penalisierung wollen wir noch erhöhen, um hier noch mehr Anreize zu schaffen.
Die Gesamteinnahmen sollen also dieselben bleiben wie bisher, aber wie sie eingenommen werden, das soll sich deutlich ändern.
Genau, und das ist sozusagen ein Ziel und wir beobachten natürlich auch sehr intensiv, wie neben dem Thema Lärm auch das Thema CO2 hier eine stärkere Rolle bei Gebühren spielen kann bei Airports.
Das war der Blick hinter Flugpreise und Flughafengebühren. Wie so oft ist auch heute meine Erkenntnis, dass das Thema sehr komplex ist. Der Vollständigkeit halber erwähnen möchte ich, dass auch für die Luftraumüberwachung Gebühren zu bezahlen sind, Streckengebühren sowie An- und Abfluggebühren. Ich hoffe, dieser Blick hinter die Kulissen hat das Thema transparenter gemacht und etwas entmystifiziert. Jedenfalls gilt, wer früh bucht, bucht in der Regel günstiger. Wie denken Sie darüber? Lassen Sie uns daran teilhaben, schreiben Sie uns an flightcast@outlook.com. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.
Mike Fox, hello, the wind 330 degrees 17 knots, runway 21 cleared for takeoff.